Ich lese den Predigttext zum heutigen Sonntag aus Römer 9, die Verse 1 bis 8 und 14 bis 16. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Da schreibt Paulus: Christus ist mein Zeuge und der Heilige Geist bestätigt es mir in meinem Gewissen, dass es wahr ist, wenn ich euch versichere, ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Käme es meinen Brüdern, meinem eigenen Volk zugute, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Gott hat doch Israel so reich beschenkt. Es ist doch das von ihm auserwählte Volk. Er hat sich diesem Volk in seiner Macht und Herrlichkeit offenbart. Immer wieder hat er mit ihm Bündnisse geschlossen und ihm seine Gebote gegeben. In ihren Gottesdiensten ist Gott gegenwärtig und ihnen gelten seine Verheißungen. Abraham, Isaak und Jakob sind ihre Väter und Christus selbst stammt aus ihrem Volk. Ihn, der alles über alles, der als Gott über alles regiert, den preisen wir in alle Ewigkeit. Amen. All dies hat nach wie vor Gültigkeit, auch wenn nicht alle aus dem Volk Israel zu Gottes auserwähltem Volk gehören. Nicht alle Nachkommen Abrahams sind auch wirklich seine Kinder. Denn Gott hatte zu Abraham gesagt, nur die Nachkommen deines Sohnes Isaak werden das auserwählte Volk sein. Das bedeutet, nicht alle, die auf natürliche Weise von Abraham abstammen, gehören zu Gottes Volk, zu seinen Kindern. Nur der zählt dazu, wer, so wie Isaak, Gottes Verheißung hat. Bedeutet das etwa, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Denn Gott hat einmal zu Mose gesagt, ich erweise meine Güte, wem ich will, und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Entscheidend ist also nicht, wie sehr sich jemand anstrengt und müht, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt.
Ich möchte beten. Ja, das wünschen wir uns, Herr, dass das Licht deiner Liebe hell aufstrahlt, überall auf diesem Erdenrund, auch bei uns hier in Heiligenstadt in Deutschland. Gerade da, Herr, möge es doch hell aufstrahlen, wo die Dunkelheit am größten ist, Verzweiflung herrscht. Gerade auch in unseren Tagen, wo doch Angst auch die Runde macht und wir uns alle gegenseitig auch ein wenig kritisch und skeptisch beäugen, Fremden vor allen Dingen auch mit Vorsicht gegenübertreten, weil da so diese Furcht in uns steckt, könnte das auch einer sein, der etwas Böses vorhat. Herr, lass uns von deiner Liebe ergriffen sein, dass wir das Vertrauen in dich vor allem, aber dann auch in uns Menschen und gegenüber nicht verlieren, dass nicht nur noch Misstrauen herrscht und Kontrollsucht. Gut, dass du uns dein Wort gibst, das uns ausrichtet auf das Wesentliche, auf das, worauf es wirklich ankommt. Hilf uns, dass jetzt wir ganz konzentriert auch aufnehmen können, dass wir hören können, was du uns sagst. Dass es nicht nur unsere Ohren und dann unseren Verstand erreicht, sondern darüber hinaus unser ganzes Leben, unsere Herzen. Rühre du uns an und sprich du so zu uns, wie wir es brauchen. Jeden Einzelnen sprich du das zu, was für ihn gerade dran ist. Und hilf uns, Herr, richtig zu hören. Amen. Liebe Christusgemeinde hier im Raum und auch an den Geräten, in den Wohnungen und auf den Stationen, immer wieder gibt es in christlichen Kreisen und Kirchen Bestrebungen, das Alte Testament wegzulassen. War gerade auch jüngst wieder zu lesen, dass es da eine Gruppierung gibt, die sagt, eigentlich, das ist ein Buch voller Schrecken. Und wenn wir jetzt von dem islamistischen Terror hören und wir gucken ins Alte Testament und entdecken da auch Aufrufe zu Mord und Totschlag, weg damit. Nur noch die gute Nachricht des Neuen Testaments. Und die Kirchengeschichte ist leider auch eine Geschichte der Unterdrückung und Verfolgung des jüdischen Volks. Als ich vor einigen Jahren in Südafrika war, wurde mir von meinen beiden sehr hochgeschätzten Kollegen und Freunden gesagt, Israel sei nicht mehr Gottes Volk. Das sei jetzt die Kirche. Diese Ersatztheologie hat insbesondere auch in unserem Land eine unheilvolle Geschichte. Dabei macht doch auch gerade unser heutiger Predigttext eine sehr eindeutige Aussage. Denn dieser Text, wie der ganze Brief, richtet sich an die Gemeinde in Rom, an eine heidenchristliche Gemeinde. Paulus zählt den Heidenchristen, also auch uns. Ich vermute, die meisten von uns zumindest sind nicht jüdischer Abstammung. Also zählt auch uns die Vorzüge Israels auf. Ihnen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter und ihn, aus ihnen kommt Christus her nach dem Fleisch. Und an dieser Stelle kann Paulus nicht mehr anders, als in einen Lobpreis zu verfallen. Der da Gott ist über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Denn darauf läuft doch die Geschichte Israels zu, dass aus diesem Volk, der geboren wird, in diesem Volk als Mensch der lebt, der Gott ist, der Herr eben über alles ist. So wichtig ist das Volk Israel. So wichtig ist die Geschichte dieses Volks. Es ist die Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt. Und ein Christ, der diese Geschichte absägen will, der sie für überholt und erledigt hält, der sägt an dem Ast, auf dem er sitzt. Und eine Kirche, die ohne Israel, anstelle von Israel Volk Gottes sein will, beraubt sich der Verheißungen und damit des Fundaments, auf dem sie erbaut ist. Paulus sagt, ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei. Dahinter steckt ja sein Wunsch, selbst verflucht zu sein, wenn dadurch doch sein Volk in Gänze Christus anerkennen würde als den von Gott gesandten Messias, also eben den Herrn über alles. Das zeigt aber auf der anderen Seite, dass das ja nicht so ist. Schon zur Zeit des Paulus war das nicht so. Im Römerbrief schreibt er zweimal, dass es einige gäbe aus seinem Volk, die nicht Christus angenommen hätten. Das war schon sehr freundlich formuliert. Er wünscht sich, dass sein Volk Jesus annehme, weil dann Gott an sein Ziel käme. Und weil er selbst am eigenen Leib erfahren hat, in seinem Leben erfahren hat, wie heilvoll es ist, diesem Jesus Christus zu glauben, in seine Nachfolge zu treten, Christ zu sein. Christ zu sein, das bedeutet doch schon im Hier und Jetzt Gottes Geist in sich zu erfahren, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren, mit Gott per Du zu sein. Also keine Umwege mehr über Opfer, keine Umwege mehr, keine Stellvertreter mehr, wie Priester sie darstellen, sondern direkte Gebetsbeziehung zu Gott, zu ihrem Gott der Väter, zum Vater im Himmel. Aber auch wenn das eben nicht so ist, wenn auch Israel bis heute eben im größten Teilen Jesus nicht annimmt, so bleibt doch alles in Geltung, was Gott diesem Volk geschenkt hat. Ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden wäre. Er lässt doch sein ausgesprochenes Wort nicht einfach erledigt Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nein, so ist Gott nicht. Ja, aber, so höre ich dann doch den einen oder die andere jetzt denken. Ja, aber, es heißt doch hier auch, es sind nicht alle Israeliten. Und nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Da öffnet sich vor uns ein tiefer, dunkler Abgrund. Ein Loch sozusagen, ein dunkles Loch, das wir mit unseren kleinen Lichtern nie werden ausloten, nie ausleuchten können. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Und so hoch der Himmel ist über der Erde, so sind meine Gedanken über euren Gedanken und meine Wege über euren Wegen. So hat es der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes Israel gesagt. Und wir können es eben in unserem Wort Gottes des Alten Testamentes auch heute noch lesen. Und auch Paulus erschauderte davor, wie das sein kann. Einzelne Juden wie er werden Christen. Und Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber nach jüdischer Vorstellung ist es eben nicht der Einzelne, sondern das Volk, das die Gottessohnschaft erlangt. Doch Paulus weiß, nicht die Abstimmung von einer jüdischen Mutter ist wesentlich dafür, ob jemand zu Gott in einer lebendigen Beziehung steht. Adolf Pohl, der ehemalige Neutestamentler von Buko, also der Theologischen Hochschule der Baptisten in der ehemaligen DDR, er hat das in seinem Römerbriefkommentar, finde ich, sehr pointiert auf den Punkt gebracht. Fortpflanzung, so schreibt er, ist keine Heilsgeschichte. Eine jüdische Geburt bewirkt nicht das Heil. Sie verbindet nicht quasi naturhaft mit Gott. Und wir als Baptisten sagen dann manchmal gerne den Spruch, Gott hat keine Enkelkinder. Jesus Christus fordert uns, fordert jeden einzelnen Menschen zur Entscheidung heraus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und diese Entscheidung kann niemand für mich treffen und auch nicht für dich, sondern jeder Einzelne ist hier gefragt. Und Gott ist der Schöpfer eines jeden Menschen. Er liebt jeden Menschen. Er liebt alle. Er liebte schon immer alle. Und doch hat er Abraham ausgewählt aus der Schar der Menschheit damals. Und doch hat er aus ihm ein Volk seines Eigentums gemacht und hat es als seinen Augapfel, ja sogar als seine Braut bezeichnet. Auserwähltes Volk. Wir haben das in dieser Woche in der Bibelstunde auch schon entdeckt, was da in der Bibel immer wieder beschrieben wird und passiert. Jesus ist als Retter des gesamten Volkes Israel gekommen. Doch erst die Führer und dann auch große Teile des Volkes lehnen ihn ab. Und er erwählt sich 12 Mitarbeiter, mit denen er jetzt ganz eng zusammenlebt und die er schult und vorbereitet, als das neue Israel. Und schon der Prophet Jesaja hatte von einem Rest gesprochen, der gerettet werden soll. Und er hat angekündigt, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Da haben wir es, dieser Rest aus dem abgehackten Baumstumpf. Da kommt ein neuer Trieb hoch. Immer wieder trieb die Menschheit und auch sein auserwähltes Volk Gott dazu, Neuanfänge zu machen. Und das eben in Engführungen, dass die ganze Menschheit verengt auf diesen einen Menschen Abraham. Knotenpunkte, einzelne Erwählungen und Berufungen, die er aussprach. Die Propheten, Johannes, die Jünger, Apostel, Missionare, Reformatoren, begnadigte Verkündiger, Prediger, Pfarrer, Pastoren, Gründer von Diakoniewerken wie beispielsweise Bodelschwingh oder auch die Leute, die dieses Werk hier gegründet haben, immer wieder Engführungen, Menschen besonders herausgerufen und auserwählt, dass mit ihnen etwas Neues beginnt. Es gilt zu unterscheiden zwischen der allgemeinen Liebe Gottes zu allen Menschen. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und seiner erwählenden Liebe zu Einzelnen, die dann aber eben auch eine besondere Berufung und Aufgabe haben. Der Wochenspruch der letzten Woche, ein Wort Jesu, lautete: Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Es ist eine Lust und eine Last von dieser erwählenden Liebe, getroffen, betroffen zu sein. Und zwischen Lust und Last liegt ja manchmal nur ein ganz kleiner Pinselstrich. Das merkt man schon an diesen beiden Worten. Da muss man nicht viel verändern und da wird plötzlich das andere draus. Israel hat das in seiner Geschichte durchbuchstabiert und tut das eben tatsächlich auch bis heute. Da ist auf der einen Seite der Holocaust als der Gipfel des Judenhasses und da ist auf der anderen Seite die Rückkehr in das verheißene Land. Beides herausragende Zeichen dafür, wie das eben in diesem Volk, mit diesem Volk, an diesem Volk geschehen ist, Lust und Last der besonderen, erwählenden Liebe Gottes. Und zwischen dieser allgemeinen Liebe und der erwählenden Liebe spielt sich dann das ab, was auch manchen von uns so denken, vielleicht tatsächlich so denken oder auch beten lässt, wie Paulus. Für meine Kinder, meinen Ehemann, meine Frau, für diesen oder jenen geliebten und geschätzten Menschen wünschte ich, verflucht zu sein. Wünschte ich, er wäre an meiner Stelle, sie wäre an meiner Stelle. Ein tiefes, ein dunkles Loch. Wie schwer fällt uns das, damit umzugehen, dass ein geliebter Mensch oder vielleicht gar mehrere nicht Ja sagen zu dieser Einladung Jesu Christi. Paulus bittet darum. Luther hat das mit Wünschen übersetzt. Aber das ist eigentlich im Griechischen ein Wort der Gebetssprache. Deshalb passt das eigentlich viel besser zu übersetzen. Paulus bittet darum, an deren Stelle verflucht zu sein. Sozusagen, dass sie gerettet wären, dass sie Christus erkennen würden und nicht er. Und er hat da wie an anderen Stellen auch die Erfahrung gemacht, dass seine Gebete eben nicht immer so erhört wurden, wie er sich das, und da bin ich wieder bei dem Wort wünschen, wie er sich das gewünscht vorgestellt hatte. Es bleibt dieses tiefe, dieses dunkle Loch, das auszuleuchten wir nicht imstande sind. Warum konnte ich Ja sagen? Und dieser oder jener bisher zumindest nicht. Ist das nicht ungerecht? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals, ruft Paulus geradezu aus. Megeneuter, heißt es da im Griechischen. Das ist eine ganz scharfe Formulierung. Das kann auf gar keinen Fall sein. Alles, aber das niemals. Denn Gott ist barmherzig. Israel ist doch von dieser Barmherzigkeit Gottes getragen worden. Das macht doch gerade Israel und seine Geschichte deutlich und so einzigartig, dass es eben diese Heilsgeschichte hat, dass in dieser Geschichte immer wieder das Erbarmen Gottes hervorleuchtet, trotz all dessen, was dieses Volk immer wieder gegen Gott vorgebracht hat und getan hat. Gott hat sich in seiner Geschichte immer wieder über Israel erbarmt. Und das bis heute. Und so bleibt, Gott ist barmherzig. Das ist wesentlich. Darauf kommt es an. Er ist Gott, ja. Er handelt, wie er will, ja. Er ist ja Gott. Doch das Wichtigste, worauf es wirklich ankommt, ist doch, er hat sich immer wieder als der erbarmende Gott gezeigt. Und er ist es und bleibt es. Er ist Liebe. Es bleibt dabei. Gott liebt alle Menschen. Jesus Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben. Allen Menschen steht die Himmelstüre offen. Keiner ist per se ausgeschlossen. Und das bleibt so. Auch diese Zusage, diese Verheißung, dass noch viele kommen und dazugehören werden, sie bleibt. Gott nimmt sie nicht zurück, weil er treu ist, weil er sich selbst treu bleibt. In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wird das mit einer Zahl, mit nur einer Zahl gezeigt. 144.000. Und Zahlen, gerade im Judentum, sind symbolisch. 144.000, also 12 mal 12 mal 1.000. Die 12 steht für das Volk Israel. Jesus wählt 12 Jünger, um mit ihnen das neue Volk wachsen zu lassen. Und mal 12, also zum Quadrat, also Israel inklusive aller Völker, und dann eben auch noch mal 1.000, der Zahl der Vollheit, der Fülle, also die Vollzahl Israels und der Völker. Es liegt nicht an uns. Das Wesentliche, das ist, worauf es wirklich ankommt, es liegt allein an Gottes Erbarmen. Ich kann mir dafür nicht auf die Schulter klopfen, dass ich glauben konnte. Und noch weniger dafür, dass ich immer noch glauben kann. Und schon gar nicht dafür, dass ich die auserwählte, wählende Liebe erfahren durfte und darf. Und dass dabei bisher die Lust deutlich überwiegt über der Last. Ich weiß nicht, wer von euch den Sonntagsbrief hat. Diese Karikaturen, die ich da euch immer abdrucke, die haben meistens auch etwas mit dem Thema zu tun. Und allen, die sich für wichtig halten, die auf ihre lange Gemeindegeschichte pochen. Ich bin doch schon Baptist der dritten Generation. Allen, die auf ihre Erfolge stolz sind. Allen, die sich selbst für sehr klug und weise halten, die sich auf ihre Erkenntnisse viel einbilden. Meine Worte müssen gehört werden. Diesen allen zeigt der junge Mann auf humorvolle Weise das Wesentliche. Dir sei verziehen. Wenn denn das nicht so wäre, wenn Gott nicht gnädig wäre, dann wäre alles sinnlos. Gerade auch das, wessen wir uns vielleicht zu rühmen glauben können. Wenn Gott sich nicht erbarmte, dann hätte mein Leben, dann hätte unser aller Leben keinen Sinn. Worauf es wirklich ankommt, Gott erbarmt sich unser und aller Menschen. Wie auch immer das im Einzelnen aussieht und geschieht, allein an ihm liegt es, nicht an uns, nicht an unseren Genen, auch nicht an unserem Glauben, auch nicht an unseren noch so frommen und geistvollen Taten oder Reden oder Schreibereien. Gott ist Gott und wir sind nur seine Geschöpfe. Und doch sind wir eben nur ganz wenig geringer gemacht, sagt der Psalmbeter. Ebenbilder Gottes. Wir dürfen uns daran festhalten, dass er ein barmherziger Gott ist. Wir können uns einfach fallen lassen in seine Arme. Und etwas anderes bleibt uns ja auch gar nicht. Aber wir können glauben, oder ich sage es vielleicht persönlich, weil ich nicht weiß, ob das für jeden hier so gilt. Ich kann glauben, weil er mich glauben lässt. Und zugleich lädt er mich immer wieder ein und lädt er auch dich ein, zu glauben. Einladung und Herausforderung in einem, natürlich. Zu glauben, dass Christus wirklich der Herr über alles ist. Und dass sich in ihm uns der sich erbarmende Gott zeigt. Das gehört eben zusammen. Zu wissen, ich kann nur glauben, weil Gott mich glauben lässt. Und ich bin herausgefordert, aufgefordert, eingeladen zum Glauben. Wir können das nicht auseinandersezieren. Das gehört mit in dieses dunkle Loch hinein, was wir letztlich nicht ausleuchten können. Es bleibt das Staunen darüber, dass ich glauben kann. Dein Staunen darüber, wenn du glauben kannst. Und eben dieser Blick in dieses tiefe, dunkle Loch, das zumindest hier und da ein wenig aufgehellt wird, damit wir eben diesen Glauben nicht verlieren und uns an seiner Barmherzigkeit festmachen. Und es bleiben unsere Gebete für Israel, für das Volk des liebenden, erwählenden Gottes und für alle, die uns am Herzen liegen und noch nicht glauben, nicht glauben können, nicht glauben wollen. Sie alle dürfen wir immer wieder vor den sich erbarmenden Gott tragen.